HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. In den folgenden 55 Minuten hören Sie eine Wiederholung aus diesem Jahr.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Die Haut ist das größte Organ überhaupt und hat eine Oberfläche von 1,5 bis 1,8 Quadratmeter.
Die Menschen sind eher beschäftigt mit ihrer Haut.
Wer dem anderen unter die Haut geht, muss selbst genau wissen, wie er es tut.
Tinte muss unter der Haut sein. Rücken, Bauch, Arm, Bein, Hand, alles Leinwand.
Wie möchte ich sein? Wie stelle ich mich denn auch dar, indem ich mich zum Beispiel bemale, eine zweite Haut zulege? Die Haut als Trennendes zwischen ich und Gesellschaft.
Wir haben etwa 25 Sprichwörter, die heute noch aktiv sind. Also eben die Gefühle, die sie haben, oder auch eine moralische Bewertung.
Er ist eine ehrliche Haut.
Manchmal kitzelt es, manchmal empfindet man es als unangenehm. Dahinter versteckt sich, dass in der Haut eine große Zahl ganz unterschiedlicher Sinneszellen liegen.
Bring your fingers to my lips. Skin on skin on skin on skin.
Vitamin A wirkt, indem es die Haut abpeelt. Die Haut denkt, sie muss reparieren. Der Stoffwechsel wird schneller und somit regt man den Stoffwechsel der Haut wieder an, der im Alter immer langsamer wird.
Because I've got you. Under my skin.
Für mich war es halt nie so richtig das Thema, halt vielleicht Herz oder so, aber Haut nie eigentlich.
Under my skin.
Die Haut ist der vielseitigste Teil unseres Körpers und zugleich ein Spiegel unserer Seele. Sie ist Sinnesorgan und künstlerische Projektionsfläche, Panzer und Statussymbol, anziehend und verwundbar. Sie ist rau oder zart, hell oder dunkel, dick oder dünn, straff oder weniger straff. Und egal, ob wir uns in ihr wohlfühlen oder nicht, wir können nicht aus ihr heraus. Höchste Zeit also für einen Tag, der unter die Haut geht. Und deshalb heißt der Tag in HR2 Kultur heute Abend, da stecken wir drin, die Haut. Wenn wir sie retten, dann haben wir oft schon viel gerettet an unserem Körper, denn die Haut ist von Natur aus das Äußerste, was wir haben. 1 bis 2 Quadratmeter groß, bis zu 12 Kilogramm schwer und voller Sinneseindrücke. Und letzteres, die Sinneseindrücke, bringen Jean-Baptiste Grenouille, die mörderische Hauptfigur in dem Roman Das Parfum von Patrick Süskind, derart um den Verstand, dass seine Opfer zwar mit heiler Haut, aber nicht mit dem Leben davonkommen.
Er ging langsam auf das Mädchen zu, immer näher, trat unter das Vordach und blieb einen Schritt hinter ihr stehen. Sie hörte ihn nicht. Sie hatte rote Haare und trug ein graues Kleid ohne Ärmel. Ihre Arme waren sehr weiß und ihre Hände gelb vom Saft der aufgeschnittenen Mirabellen. Grenouille stand über sie gebeugt und sog ihren Duft jetzt völlig unvermischt ein, so wie er aufstieg von ihrem Nacken, ihren Haaren, aus dem Ausschnitt ihres Kleides, und ließ ihn in sich hineinströmen wie einen sanften Wind. Sie war so starr vor Schreck, als sie ihn sah, dass er viel Zeit hatte, ihr seine Hände um den Hals zu legen. Sie versuchte keinen Schrei, rührte sich nicht, tat keine abwehrende Bewegung. Ihr feines, sommersprossenübersprenkeltes Gesicht, den roten Mund, die großen, funkelnd grünen Augen sah er nicht, denn er hielt seine Augen fest geschlossen, während er sie würgte, und hatte nur die eine Sorge, von ihrem Duft nicht das Geringste zu verlieren. Als sie tot war, legte er sie auf den Boden, mitten in die Mirabellenkerne, riss ihr Kleid auf, und der Duftstrom wurde zur Flut. Sie überschwemmte ihn mit ihrem Wohlgeruch. Er stürzte sein Gesicht auf ihre Haut und fuhr mit weit geblähten Nüstern von ihrem Bauch zur Brust, zum Hals, in ihr Gesicht und durch die Haare zurück zum Bauch, hinab an ihr Geschlecht, an ihre Schenkel, an ihre weißen Beine. Er roch sie ab, vom Kopf bis an die Zehen. Er sammelte die letzten Reste ihres Dufts am Kinn, im Nabel und in den Falten ihrer Armbeuge. Als er sie welk gerochen hatte, blieb er noch eine Weile neben ihr hocken, um sich zu versammeln, denn er war übervoll von ihr. Er wollte nichts von ihrem Duft verschütten. Erst musste er die inneren Schotten dicht verschließen. Dann stand er auf und blies die Kerze aus.
Einzig und allein die Gerüche der Haut vermögen ihn zu reizen, den mörderischen Parfümeur Jean-Baptiste Grenouille. Aber was die Haut dem Auge bietet, das interessiert ihn nicht. Sehr zu Unrecht, denn die Haut kann auch, wie schon eingangs gesagt, eine künstlerische Projektionsfläche sein. Und was in dieser Hinsicht so alles nicht auf eine Kuhhaut, sondern auf eine Menschenhaut geht, das hat auch schon ein weitgereister, realer Zeitgenosse des fiktiven Jean-Baptiste Grenouille gesehen und berichtet. Mehr darüber von meinem Kollegen Marius Kaller.
Als der große Seefahrer James Cook von seiner ersten Südseereise heimkehrte, brachte er auch Nachrichten von erstaunlichen Körperbemalungen der Polynesier zurück nach Großbritannien. Cook nannte das noch Tetatau, doch bald schon hatte sich das Wort Tattoo für diese Hautzeichnungen etabliert. Ob James Cook sich selber ein Tattoo stechen ließ, um den ungläubigen Briten das zweifelsfrei zu belegen, ist umstritten. Sicher ist jedoch, dass einige Matrosen nach der zweiten und dritten Südseereise mit Körperbemalungen zurückkehrten. Georg Forster, bei der zweiten Reise mit an Bord, beschrieb das, was er noch das Punktieren der Haut nannte.
Beide Geschlechter waren durch sonderbare schwarze Flecke geziert oder vielmehr verstellt, die aus dem Punktieren der Haut und durch nachheriges Einreiben einer schwarzen Farbe in die Stiche entstehen. Bei den gemeinen Leuten, die mehrenteils nackt gingen, waren dergleichen vornehmlich auf den Lenden zu sehen. Ein Beweis, wie verschieden die Menschen in Ansehung des äußerlichen Schmucks denken und wie einmütig sie alle darauf gefallen sind, ihre persönliche Vollkommenheit zu erhöhen.
Von einer seiner Reisen brachte James Cook einen tätowierten Tahitianer mit namens Omai und präsentierte ihn einem staunenden Publikum. Omai wurde vielfach gemalt, unter anderem von dem bekannten britischen Maler Joshua Reynolds. Auf einem Gemälde sind seine Tätowierungen der Hand deutlich zu sehen. Bei den Tattoos der Tahitianer handelte es sich nicht nur um schmückende Ornamente. Sie trugen die Geschichte der Familie und des Stammes auf ihrer Haut mit sich herum. Geburt und Tod waren gängige Themen, genauso wie Tiermotive, die eine symbolische Bedeutung besaßen. Viel später, als die Körperbemalung längst Body Art genannt wurde, ist noch in einem Zitat des Schauspielers Johnny Depp davon etwas zu spüren.
Mein Körper ist mein Tagebuch und meine Tattoos sind meine Geschichte.
Die Matrosen von James Cook sahen diese kunstvollen Symbole und Zeichnungen ebenfalls schnell als bedeutungstragende Elemente. Ein Anker sollte Sicherheit bedeuten und Schwalben standen für zurückgelegte Seemeilen. Eine Schwalbe entsprach 5000 Meilen. Dennoch war es lange schwer mit der künstlerischen Hautbemalung. Noch 1961 erließ die Stadt New York ein Gesetz, das das Tätowieren der Haut verbot, aus Angst vor grassierender Hepatitis durch die Nadeln. Die Folge war allerdings nur, dass diese Praxis im Untergrund florierte und gedieh und das Tätowieren in die Kunstszene wanderte. Es konnte sogar multimedial eingesetzt werden. 1996 erschien der Film »Die Bettlektüre« von Peter Greenaway, einem ehemaligen Maler. Dort schreibt Nagi Ko, Tochter eines Kalligraphen, mit Tinte auf dem Körper ihres Liebhabers und schickt den von Ewan McGregor gespielten Lover zu ihrem Verleger. Dieser akzeptiert ihn als menschliches Buch. Nagi Ko sagt,
»Der Geruch des weißen Papiers ist wie der Duft der Haut eines neuen Liebhabers. Und die schwarze Tinte ist wie lackiertes Haar. Und die Feder? Nun, die Feder ist wie ein Instrument des Vergnügens, dessen Zweck nie im Zweifel steht, aber dessen überraschende Effizienz immer vergessen wird.
Als der Liebhaber stirbt, wird aus seiner beschriebenen Haut ein Buch gefertigt. Mit diesem Film hat Greenaway nicht nur daran erinnert, dass die menschliche Haut als Grundlage für große Kunst dienen kann. Sie ist sogar ein ganz besonderes Medium, weil sie einen persönlichen und existenziellen Einsatz fordert. Darauf nimmt auch die US-amerikanische Künstlerin Shelley Jackson Bezug. 2003 schuf sie ein Werk namens The Skin Project, das Hautprojekt. Sie verfasste eine Geschichte von 2095 Wörtern. Gedruckt wurde sie nie, jedenfalls nicht auf Papier. 2095 Freiwillige konnten sich jeweils ein Wort der Geschichte auf ihre Haut schreiben lassen. Wie viele Leser die Geschichte bislang hatte, ist allerdings unklar.
Aber dafür wissen wir jetzt, dank Marius Kaller, mehr über die Kulturgeschichte des Tattoos. Und einen Satz aus dieser Geschichte wollen wir jetzt ein wenig vertiefen, und zwar den Satz des Schauspielers Johnny Depp. Mein Körper ist mein Tagebuch. Wenn das stimmt, dann ist die Haut das Papier in diesem Tagebuch. Und sogar noch nach dem Tod des Verfassers können andere Menschen in diesem speziellen Tagebuch lesen. Allerdings nur eine begrenzte Zeit und auch nur dann, wenn sie ein Studium der Rechtsmedizin hinter sich haben. So wie zum Beispiel Dr. Frank Ramsthaler, Leiter der Forensischen Medizin am Institut für Rechtsmedizin der Universität Homburg an der Saar. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Als Rechtsmediziner sind Sie es gewohnt, bei der Untersuchung einer Leiche bis in deren Innerstes vorzustoßen. Aber dem Thema unserer Sendung entsprechend bleiben wir heute mal an der Oberfläche. Was verrät Ihnen die Haut eines Toten zum Beispiel darüber, wie lange der Betreffende schon tot ist?
Eine ganze Menge. Und die äußere Besichtigung von Toten gehört eigentlich zu unseren Grundfesseln unserer Untersuchungen. Dauert manchmal sogar länger wie eine innere Leichenbesichtigung, weil die Haut sehr, sehr viele Merkmale uns darbietet, die eine Geschichte sozusagen erzählen über das Vergangene. Wenn der Körper tot ist, dann wird natürlich der Sauerstoff aufgebraucht, relativ schnell. Dann verfärbt sich die Haut auch als Ausdruck eben dieser Sauerstoffnot. Es entstehen die Leichenflecke, violett, bläulich, werden immer dunkler. Und manchmal verrät sie uns zum Beispiel, wenn Vergiftungsfälle auftreten, denken Sie zum Beispiel an Kohlenmonoxidvergiftungen, nicht, wo dann durch chemische Prozesse die Haut plötzlich leuchtend rot wird. Nicht? Also das ist zum Beispiel für einen Rechtsmediziner ein Alarmzeichen, wenn er eine Leiche sieht und eigentlich wirkt sie noch rosig wie ein Lebendiger.
Der Satz des Schauspielers Johnny Depp, den ich vorhin zitiert habe, lautet ja vollständig: Mein Körper ist mein Tagebuch und meine Tattoos sind meine Geschichte. Da in unserer Gesellschaft immer mehr Menschen mit Tattoos herumlaufen, kann ich mir vorstellen, dass auch bei Ihnen als Rechtsmediziner immer mehr Leichen mit Tattoos auf dem Tisch landen. Sind einige von denen so unverwechselbar, dass sie Ihnen bei der Identifizierung eines Toten helfen können?
Ja, auf jeden Fall. Also wir beobachten tatsächlich eine deutliche Zunahme in den letzten Jahren. Wir haben das auch mal systematisch versucht zu untersuchen und die 90er Jahre mit den 2000er Jahren verglichen. Und wir sehen also hier einen deutlichen Zuwachs von etwa damals 15% auf jetzt mittlerweile 20% unserer untersuchten Leichen, die tätowiert sind. Also es geht ja in allererster Linie ums Identifizieren. Nicht nur, es gibt noch andere Aspekte, die ganz interessant sind, sozialer Status, bestimmte Berufsgruppenzuordnung, Knast-Tattoos ist ein großes Thema. Aber in aller Regel befassen wir uns, wenn es darum geht, bei unbekannten Toten die Identität zu sichern. Und die Frage der Wertigkeit jetzt im Vergleich zu anderen Identifizierungsmaßnahmen, wenn Sie an DNA-Techniken denken, an Fingerabdrücke und Zahnbefunde, Zahnstatus, dann kann man das pauschal nicht immer beantworten. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Leute, die ein Instant-Tattoo wollen nicht warten und dann aus dem Katalog ein paar Sterne, ein paar Zeichen, ein Herzchen aussuchen. Und der andere Trend ist zu großflächenhaften, sehr komplexen Tätowierungen mit teilweise 3D-realistischen Motiven, die natürlich eine viel, viel höhere Identitätskraft haben wie jetzt so ein Allerwelts-Tattoo. Aber es ist ja nicht nur das Motiv, sondern es ist ja auch die topografische Lage.
Also wo deshalb, auf dem Körper er tätowiert ist, der Tote.
Genau, es gibt ja zum Beispiel so Gang-Tattoos oder auch in Sportvereinen bestimmte Symbole, die dann viele Mitglieder haben, aber trotzdem dann an unterschiedlichen Körperstellen unterschiedlich groß, sodass man doch die Wertigkeit von Tätowierung insgesamt nicht geringschätzen sollte. Insbesondere dann, wenn der Körper aufgrund von Fäulnisveränderungen bereits hier einige Änderungen durchlaufen hat. Es ist ja so, dass durch den Bakterienbefall es zu Farbveränderungen der Haut kommt. Jetzt meine ich nicht die Leichenflecke, sondern zu fäulnisbedingten Veränderungen, die dann grün, rot, schwarz, bräunlich, also alle möglichen Fleckenfarben einnehmen können. Und dann werden natürlich auch Tätowierungen schwieriger sichtbar. Aber wir haben dann durchaus Methoden, indem wir diese Tätowierung wieder besser erkennbar und sichtbar machen können.
Wie machen Sie das? Wie können Sie eine Tätowierung, die überdeckt ist, wieder sichtbar machen?
Es gibt also mehrere Ansätze. Das eine ist, indem wir spezielle Fototechniken anwenden, die Infrarotfotografie beispielsweise, die tiefer ins Gewebe eindringt und hier bestimmte Lichtreflexionen, insbesondere von schwarzen Tätowierungen, wieder erkennbar macht. Das machen wir uns beispielsweise auch zunutze bei den sogenannten Cover-up-Tätowierungen. Das ist ja durchaus ein Problem, dass Leute eine Tätowierung entfernen lassen oder überstechen lassen. Und dann kann man eben durch so eine Infrarotfotografie dieses ursprüngliche Motiv wieder sichtbar machen. Das gelingt in etwa 50% der Fälle und das ist eine große Hilfe. Eine andere Möglichkeit ist, indem wir, wie beim Friseur, ja, verdünntes Wasserstoffperoxid verwenden. Und dadurch wird die Haut bleich, die eigentlich fäulnisbedingt grün, braun, rot gefärbt war. Aber die Pigmente der Tätowierungen, die ja in der Dermis liegen, die werden wieder sichtbar. Also das funktioniert ganz wunderbar. Es gibt auch einige Kollegen, die beispielsweise diese Oberhaut ganz dünnschichtig abziehen, um dann die Pigmentverteilung dann zu sehen. Das macht man zum Beispiel bei Brandopfern, ja, wo man also auch die Tätowierung in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr sieht. Also das geht eigentlich ganz gut, ja.
Können Sie bei Ihrer Untersuchung eigentlich auch feststellen, wann der Mensch auf Ihrem Tisch tätowiert worden ist, ob zu Lebzeiten oder vielleicht sogar erst nach seinem Tod? Denn das wird ja gegebenenfalls Rückschluss auf einen etwaigen Mörder zulassen.
Also mir ist so ein Fall noch nicht untergekommen, aber also letztere Frage kann ich eindeutig bejahen, weil natürlich das Setzen einer Tätowierung, das Setzen von kleinen, vielen kleinen Wunden ist, nicht? Und jeder, der sich tätowieren schon mal hat lassen, der weiß, dass danach eine Rötung entsteht, also im Grunde genommen eine Wundreaktion. Und das können wir feingeweblich sehr gut erkennen. Die Frage, ist das jetzt eher eine Tätowierung jüngeren Datums oder ist die da jetzt schon 20 Jahre alt? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Da gibt es aber Forschungsansätze. Also zum einen, die früheren Tätowierungen waren nicht so lichtbeständig und so farbbeständig, wie das moderne Farben sind, nicht? Und wenn wir also Farben sehen, die besonders abgeblasst sind oder auch, dass diese Pigmente in tiefere Schichten gewandert sind, zum Beispiel in benachbarte Lymphknoten, dann kann man dann schon sagen, okay, diese Tätowierung muss ein gewisses Alter haben. Ein neuerer Ansatz, der recht spannend ist, aber der wirklich noch in den Kinderschuhen steckt, ist, dass man versucht, eine chemische Analyse der Pigmente durchzuführen, versucht herauszufinden, welche Farben wurden verwendet. Und da ist ja auf dem Markt auch immer wieder ein Umbruch. Also wir haben ja heute sehr, sehr viel mehr Farbschattierungen, zum Beispiel allein schwarze Töne gibt es heute sehr, sehr viel mehr als noch vor 10 Jahren, sodass man dann nicht nur versuchen könnte, diese Pigmente dann zuzuordnen zu einem bestimmten Hersteller, manchmal auch aufgrund des Tattoo-Styles, der Technik, dann sogar zu einem bestimmten Tätowierer, was uns dann auch möglicherweise wieder Rückschlüsse gibt, weil bei großen, komplexen Tätowierungen ist es doch erstaunlich, dass sich die Tattoo-Artists, wie sie sich ja selbst nennen, sich häufig erinnern, wer der Kunde war.
Dr. Frank Ramsthaler, Rechtsmediziner und Leiter der forensischen Medizin am Institut für Rechtsmedizin der Universität Homburg an der Saar. Vielen Dank. Spätestens vor dem Rechtsmediziner kann niemand mehr die Tattoos verbergen, die er oder sie auf der Haut trägt. Aber viele Menschen wollen ihre Tattoos ja auch gar nicht verbergen, schon gar nicht zu Lebzeiten. Nur wo auf der Haut verlaufen die Grenzen dessen, was sie zeigen wollen und dürfen, gerade auch am Arbeitsplatz? Dieser Frage ist unser Reporter Lars Hofmann nachgegangen im Gesetzbuch und am lebenden Objekt.
Ein junger Mann, dunkle Anzughose, weißes Hemd, die Ärmel hochgekrempelt. Auf dem rechten Arm ist er unübersehbar tätowiert.
Mein Arm sind 4 verschiedene Tätowierungen, das sind aber auch 4 verschiedene Künstler, also das ist mein Musikerarm. Das erste Tattoo, da steht Wins and Losses. Das sind alles Künstler, die mich einfach generell inspiriert haben, die haben mein Leben verbessert und einfach einen schönen Blick in die Zukunft auch gebracht, die haben mir auch geholfen, ja.
Daniel Lucian Scott macht Musik und eine Ausbildung im Sicherheitsgewerbe. Auffällig an seinem Tattoo?
Das endet genau am Handgelenk, um halt eben es verdecken zu können, dass es auf der Arbeit nicht sichtbar ist.
Bisher habe er noch keine Probleme wegen der Tätowierungen bekommen. Sein Chef habe ihm noch nicht gesagt, er solle bitte lange Ärmel tragen, sagt Daniel Lucian Scott.
Nee, das wurde mir nicht gesagt, aber ich habe einfach in die Zukunft gedacht, für mein späteres Berufsleben, weil ich eine Ausbildung bin. Tattoos werden halt nicht in der Sicherheitsbranche, wo ich arbeite, nicht gern gesehen.
Aber nicht nur da. Auch in anderen Branchen wollen viele Chefs, dass ihre Mitarbeiter nicht sichtbar tätowiert sind. Eine Erfahrung, die auch Wladimir schon gemacht hat. Der Tätowierer bekommt von seinen Kunden immer wieder ganz genaue Anweisungen.
Viele sind Banken, da lassen sich Leute auch da tätowieren, wo man es halt überhaupt nicht sieht. Ob es ein Rücken, Oberkörper ist, also die Arme bleiben komplett frei. Viele Lehrer auch gesehen, die das auch nicht so sichtbar zeigen wollen.
Daniela Hansen ist Arbeitsrechtlerin bei der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände. Sie sagt, klare gesetzliche Regelungen, was bei Tätowierungen erlaubt ist und was nicht, gäbe es nicht.
Da ist es wie immer im Arbeitsverhältnis, es kommt darauf an. Im Arbeitsverhältnis kann ein Arbeitgeber unter Umständen dem Arbeitnehmer verbieten, eine Tätowierung sichtbar zu tragen. Eine gewisse Seriosität kann der Arbeitgeber sicherlich von bestimmten Arbeitnehmern verlangen.
In Verwaltungen, in Büros, an der Supermarktkasse, in Bäckereien oder im Baumarkt fallen Tätowierungen oft kaum noch auf. Das war nicht immer so.
Hier kann man gesellschaftlich auch konstatieren, dass erfreulicherweise auch dazu einem Wandel gekommen ist und viele Tätowierungen auch ohne Probleme von den Arbeitgebern mittlerweile akzeptiert werden und als nicht mehr störend empfunden werden. Nichtsdestotrotz ist es in manchen Branchen, wie beispielsweise in der Juristenbranche, meiner eigenen, so, dass da eine gewisse Seriosität fehlt, wenn da eine Tätowierung gut sichtbar ist.
Ein sichtbar tätowierter Richter? Kaum vorstellbar. Das galt lange Zeit auch für Polizeibeamte. Immer wieder gab es Klagen, weil Bewerber wegen Tätowierungen abgelehnt wurden. Aber auch hier ändert sich etwas. Grundsätzlich gilt beispielsweise bei der Polizei in Hessen, Tätowierungen sind erlaubt. Aber sie dürfen beim Tragen von Uniformen nicht sichtbar sein. Wohlgemerkt auch im Sommer bei Kurzarmhemden. Obwohl es auch hier Ausnahmen gibt, wie die Polizei im Internet schreibt.
Kleine Tattoos dürfen sichtbar sein, wenn sie ohne besondere Symbolik sind und eine weltanschaulich neutrale Botschaft haben.
Eine Blume oder ein kleines neutrales Muster sind möglich. Arbeitsrechtlerin Daniela Hansen von der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände sagt, das habe sich mittlerweile auch bei den Gerichten durchgesetzt. Tätowierungen dürfen im Staatsdienst kein Ausschlusskriterium sein.
Wenn es aber um, sagen wir, volksverhetzende oder sexistische oder irgendwelche rassistischen Inhalte geht, die dann auch gut sichtbar sind, da darf der Staat in jedem Fall sagen, nein, das geht bei uns nicht.
Das Land Hessen fordert von Bewerbern für den Polizeidienst sogar, solche sexistischen, volksverhetzenden oder verfassungsfeindlichen Tätowierungen an nicht sichtbaren Stellen zu entfernen. Tätowierer Wladimir sieht sich und andere in der Branche in der Pflicht.
Wenn jemand kommt und noch gar nicht tätowiert ist und will direkt was auf die Hände oder auf dem Hals, das machen wir nicht. Schicken wir die Leute auch dann weg. Da versuchen wir schon ein bisschen die Leute zu schützen vor Fehlern, sagen wir mal so.
Fehler, die später nur schwer zu beheben sind. Daniel Lucian Scott ist stolz auf seine Tätowierungen auf dem rechten Arm, runter bis zum Handgelenk. Grundsätzlich schließt er aber nicht aus, sich auch am Hals, im Gesicht oder an den Händen tätowieren zu lassen.
Aber mein Tätowierer lässt mir erst was auf die Hand stechen oder an den Hals stechen, wenn ich Millionär bin.
Dann könne er sich erlauben, was er wolle. Bis dahin muss Daniel Lucian Scott einfach nur seine Ärmel runterrollen und niemand kann seine Tätowierungen mehr sehen.
Tätowierte Haut am Arbeitsplatz, was darf ich zeigen und was nicht? Auch über diese Frage sollten wir vielleicht nachdenken, wenn wir an unserer Haut nicht nur Wasser und Seife lassen wollen, sondern auch den Tätowierer. Und es ist sicher nicht die einzige Frage.
Ich will eine Tätowierung, sagte Ingrid zu Alice. Er hat gesagt, dass sie das können. Du bist zu jung für eine Tätowierung, sagte Alice. Ich war nicht so jung für ihn, antwortete Ingrid. Ich will dich nicht tätowieren, sagte Alice. Ich weiß, was ich will und wo ich es haben will, sagte Ingrid. Sie spreizte die langen Finger der rechten Hand über ihrer linken Brust und sagte, hier. Die Hand lag auf ihrem kleinen Busen, die Fingerspitzen reichten bis zu den Rippen. Dort wird es wehtun, sagte Alice. Ich will, dass es wehtut, antwortete Ingrid. Du willst wahrscheinlich ein Herz, sagte Alice. Ein gebrochenes Herz war eine so oft verlangte Seemannstätowierung, dass sie sie mit geschlossenen Augen hätte machen können. Ich werde nicht seinen Namen schreiben. Eines Tages wirst du einen anderen kennenlernen und es ihm erklären müssen, sagte Alice zu Ingrid. Wenn ich einen anderen kennenlerne, wird er früher oder später sowieso alles über mich wissen wollen. Gegen Mittag war das Hotelzimmer von Bernsteinlicht erhellt, das Ingrids blasser Haut einen goldenen Schimmer verlieh. Sie saß mit nacktem Oberkörper neben Alice auf einem der beiden Betten. Jack saß auf dem anderen und starrte auf die Brüste des großen Mädchens. Alice hatte bereits auf der Außenseite der linken Brust die Konturen des ganzen Herzens gestochen, als Jack merkte, dass es keineswegs ein gebrochenes Herz war, kein entzweigerissenes Herz, wie Ingrid es gewollt hatte, sondern ein ungebrochenes. Selbst als Alice die Konturen des Herzens auf ihren Brustkorb stach, saß Ingrid vollkommen stumm und reglos da, obgleich ihr die Tränen reichlich über die Wangen flossen. Alice ignorierte sie, nur wenn eine auf Ingrids linke Brust tropfte, wischte sie sie ebenso gewissenhaft weg, wie die feinen Tintenspritzer vom Konturieren. Erst als Alice mit der roten Schattierung begann, wurde die Eigentümlichkeit des Herzens erkennbar. Infolge der schwachen Wölbung von Ingrids Brust schien es zu schlagen. Das Heben und Senken der Brust beim Atmen gab der Tätowierung einen sichtbaren Puls. Das Herz sah so echt aus, dass man glaubte, es werde gleich bluten. Die Tätowierung war auf der Seite von Ingrids linker Brust und genau über ihrem Herzen, da, wo eines Tages die Hand ihres Babys sie berühren würde.
Ein Auszug aus dem Roman »Bis ich dich finde«, den der amerikanische Schriftsteller John Irving im Jahre 2005 veröffentlicht hat. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, einen Tag über die Haut, denn da stecken wir drin, so lautet unsere Überschrift heute Abend. Und nachdem wir ja schon gehört haben, was die Haut eines Menschen auch noch nach seinem Tod über ihn erzählen kann, wollen wir jetzt erfahren, was die Haut, in der wir stecken, zu Lebzeiten über uns verrät. Dr. Yael Adler, Hautärztin und Autorin unter anderem des Buches Hautnah. Guten Abend.
Guten Abend.
Was erzählt Ihnen die Haut einer Patientin oder eines Patienten über den Menschen, den Sie vor sich haben?
Die Haut erzählt eine ganze Menge. Als erstes natürlich so die akuten Emotionen, also ob jemand aufgeregt ist, weil wir in einer Sprechstundensituation sind, ne? So hektische Flecken sieht man ganz oft. Oder auch, wenn jemand wütend ist, dann läuft er rot an. Bei Schrecken kann ich Gänsehaut erkennen. Ich kann aber auch Blässe sehen, wenn jemand vor Schreck ganz blass wird. Und ansonsten sehe ich auch oft chronische Veränderungen. Also Leute, die gestresst sind, haben oft Stresspickel oder Reizungen an der Haut. Und wenn man gerade jemand ist, der eine chronische Hauterkrankung hat, dann berichten das die Betroffenen. Aber das sehe ich dann eben auch immer von Schüben, wenn gerade die Seele schwer arbeitet. Aber man sieht auch, wenn die Haut verliebt ist, also der Mensch verliebt ist, dann leuchtet sie und ist rosig. Also man kann ganz viel über die Psyche und akute und chronische Emotionen ablesen, aber natürlich verrät sie auch über den Gesundheitszustand, also wie ist es um die Organe bestellt, hat der Mensch genug Mikronährstoffe im Blut, also zum Beispiel sowas wie Zink und Vitamin D und Selen und wie geht's der Darmflora, ist die gesund zusammengesetzt oder ist da vielleicht ein Verdauungsproblem, also das kann man dann zwar nicht mathematisch genau erkennen, also so nach dem Motto, hier ist ein roter Fleck, deswegen hast du zu viel Hefepilz, so nicht, aber man sieht das, was aus dem Lot ist und das ist ja genau das Spannende, man kann dann von den Symptomen anfangen, nachzuforschen, in die Tiefe zu gehen und wie ein Detektiv herauszufinden, was will uns dieses Symptom jetzt verraten?
Und die Haut ist in dem Punkt auch, ich sag mal, immer ehrlich oder kann eine jetzt gezielt gut gepflegte Haut auch über den Zustand von Körper und Seele hinwegtäuschen?
Klar ist das, es ist eben nicht Mathematik, es ist Biologie und natürlich, wir sind täuschbar, wir lassen uns ja auch gerne täuschen. Also wenn jemand sich schminkt zum Beispiel, dann betrachten wir natürlich sofort diese Fassade und finden, boah, schöne rote Lippen und super gepflegte Nägel. Oder auch wenn jemand einen Duft auflegt, ne, dann riechen wir ja nicht den wahren Menschen, sondern den Hersteller, der da abdampft. Ja, es ist nicht alles immer 1:1, aber wenn man genau guckt und den Menschen als Ganzes betrachtet, dann sieht man, wenn etwas nicht im Lot ist. Und es gibt Menschen, die sehen vielleicht auch mal richtig so ungesund aus, fühlen sich aber eigentlich ganz fit. Und wenn man dann aber mal genauer nachguckt und wirklich dann auch die Biochemie im Körper betrachtet, sieht man, boah, guck mal, da ist doch eine Blutarmut. Das hat der Mensch noch gar nicht bemerkt, aber man hat es schon gesehen.
Es gibt ja die Redewendung, sich nicht wohl in seiner Haut fühlen. Erleben Sie das bei Patienten, dass sie psychisch darunter leiden, dass sie ihre Haut als hässlich empfinden, als zu rau, zu stark pigmentiert, zu empfindlich, wie auch immer, jedenfalls nicht so, wie sie sich ihre Haut selber gerne wünschen?
Das sehe ich sehr oft, dass Menschen sich in ihrer Haut nicht wohlfühlen und das macht mich oft auch traurig, weil natürlich es gibt Hautkrankheiten, die sind sehr stigmatisierend. Da sieht jeder, der diesem Menschen begegnet, das ist ganz schlimm entzündet. Und Menschen haben ja auch oft so einen Reflex, dass sie dann eher auf Distanz gehen, weil sie denken, sie könnten sich anstecken und meistens kann man sich gar nicht anstecken. Ne? Gerade die Schuppenflechte zum Beispiel ist rot und schuppig und die ist alles andere als ansteckend. Aber jemand, der das nicht weiß, geht erstmal reflexmäßig, vielleicht auch ein archaischer Reflex, auf Abstand. Aber ich sehe eben auch ganz oft Menschen, die eigentlich eine gute, normale Haut haben, aber glauben, sie müssten aussehen wie so ein Photoshop-Model. Also das betrifft auch ganz oft auch junge Frauen, die eigentlich total hübsch sind, die aber wahnsinnig unter irgendeinem Sommersprossenfleck, unter einer Pore oder einer nicht existenten Falte leiden oder auch so normale Sachen haben wie Dehnungsstreifen oder Zellulite. Also Dinge, die zu Menschen gehören, so wie Ohren oder Zehen, die sind ja auch jetzt nicht die, sagen wir mal, die zauberhaftesten Teile unseres Körpers.
Kommt drauf an.
Aber ja, kommt drauf an, sehe ich genauso. Ne, aber die sind halt einfach da, die gehören zu Menschen dazu und werden aber trotzdem als irgendwie hässlich eingestuft von den Menschen, subjektiv und dann fixieren sich die Leute da drauf und sehen nur noch das. Dabei sieht eigentlich das Gegenüber so einen Menschen als Ganzes durchaus mit einem liebevollen, ganzheitlichen Schleier, rosa-rot. Also es ist nicht so, dass wir automatisch, wenn wir jemanden betrachten, auf Makelsuche gingen, sondern unser Gehirn, so wie wenn wir ein Wort haben, wo ein Buchstabe fehlt, ergänzt das, was womöglich nicht perfekt ist. Und Imperfektion kann auch reizvoll sein. Also asymmetrische Nasenlöcher sind nichts Hässliches, sondern menschlich und wenn ein Gesicht ganz symmetrisch und perfekt ist, ist es durchaus auch mal langweilig. Und das ist auch ein ganz großes Anliegen, das ich habe, dass ich gerade jungen Menschen sage, ihr seid so normal, das ist eigentlich ein Wunder, dass euer Körper auch eine Wunde repariert, dass man eine Narbe auch zur Haut gehört und dass man deswegen nicht hässlich ist. Und es gibt eine Krankheit, die heißt Dysmorphophobie. Das ist schon eine psychiatrische Diagnose. Das ist also wirklich die übersteigerte Angst vom Hässlichsein. Und die betrifft gerade Leute, die sehr, sehr oft gut aussehend sind und die dann auch anfangen, an sich rumzumachen und Aggressionen gegen ihren Körper haben und sich selbst Verletzungen zufügen. Und also da ist eine ganze Menge Psyche tatsächlich mit im Spiel.
Nun gibt's aber auch Menschen, die vielleicht genau das Gegenteil sind, die vielleicht nicht so viel auf ihr äußeres Erscheinungsbild achten und die werden dann wahrscheinlich auf ihre Augen achten, ihre Ohren, ihre Arme und Beine, weil wahrscheinlich jedem von uns klar ist, wozu wir diese Körperteile brauchen. Aber der Haut schenken solche Menschen vielleicht nicht so viel Beachtung und das wahrscheinlich zu Unrecht. Wie wichtig ist es denn für uns, dass wir eine intakte Haut haben, die so funktioniert, wie sie soll?
Also die Haut ist eine super starke Barriere. Interessanterweise ist sie aber gesünder und robuster, wenn man sie schon ein bisschen in Ruhe lässt. Also diese naturburschen Männer, die mal morgens unter die Dusche springen und sich mit Wasser abduschen und nicht alles abseifen, keine Peelings machen, alkoholische Tinkturen, Tagescreme, Nachtcreme, Augencreme, Tonic oder was auch immer man sich so auf die Haut schmiert, die haben eine viel gesündere Haut und haben auch viel weniger Hautprobleme als die Leute, die zu viel machen für die Haut. Also bei der Hautpflege ist wirklich weniger mehr, denn durch ein zu viel an Pflege und Auftragen von Chemikalien in Form von unterschiedlichen Kosmetika zerstören wir unsere Schutzmechanismen und die Haut nimmt Schaden. Natürlich, ich bin jetzt jemand, der sagt, ja, die Haut in Ruhe lassen, denkt daran, die Steinzeit hat die Haut so gemacht, wie sie heute ist und viele der Umweltfaktoren schädigen die Haut heutzutage. Natürlich muss man aber nicht jemand sein, der sich jetzt verwahrlosen lässt. Natürlich darf man sich waschen und auch hübsch machen und auch schminken. Das ist schon auch alles schön. Also man darf sich pflegen, aber es tun eben viele Menschen mit einer zu großen Hingabe und sie machen einfach zu viel des Guten und machen damit viel kaputt.
Aber wenn wir unsere Haut jetzt in einer Weise vernachlässigen, die dann nicht mehr verantwortbar wäre, was würde das für einen Schaden für uns bedeuten? Wozu brauchen wir die Haut?
Wenn man die Haut in Ruhe lässt, dann geht's der Haut gut. Die Haut hat Schutzmechanismen. Zum Beispiel produziert sie für uns die körpereigene Bodylotion. Das macht sie, indem sie die Epidermis, also die Oberhautfette, abgibt. Und das dauert 4 Wochen. Ne? Damit ist man wie mit so einer Gore-Tex-Membran ausgestattet, also einer atmungsaktiven Schutzschicht. Und die schützt einen vor Chemie und Allergenen und Erregern. Außerdem produziert die Haut Talg. Und das ist kommt aus den Poren. Und das schmiert die Haut auch. Und dieser einzigartige Fettgemisch ist besser als jede Beauty-Creme und jede Bodylotion, die Sie irgendwo kaufen können. Und dann hat die Haut natürlich Säure, einen Säureschutzmantel, stellt sich ungefähr auf pH 5 ein. Und wenn wir dann mit alkalischen Seifen da immer rangehen, dann machen wir das kaputt. Wir brauchen aber den Säureschutzmantel, um uns gegen böse Erreger zu wehren. Das ist ein ganz wichtiger Körpermechanismus. Also auch unser Magen ist sauer, die Vagina ist sauer, der Darm ist sauer, alles ist sauer und die Haut eben auch. Und wenn es sauer ist, können dann liebe Bakterien da leben, unsere Türsteherbakterien. Die schützen uns wiederum vor Krankheiten und die geben uns auch einen guten Körpergeruch. Und wenn wir das ständig zerstören mit Seifen und Bodylotions und Peelings und Schrubben und Schäumen und Parfümieren, dann gehen diese Mechanismen flöten und dann hat man ein Hautproblem.
Dr. Yael Adler, Hautärztin und Autorin unter anderem des Buches Hautnah. Vielen Dank. Also, die Haut ist ein Schutz und wir sollten sie nicht zerstören, gerade auch dann nicht, wenn wir meinen, sie verschönern zu können. Und dieser Gedanke bringt uns jetzt ein paar Minuten lang nach Afrika, wo viele Frauen kaum etwas unversucht lassen, um ihre schwarze Haut aufzuhellen. Denn europäisch auszusehen gilt in vielen Gegenden des afrikanischen Kontinents als Schönheitsideal. Vor 3 Jahren hat unser damaliger Westafrika-Korrespondent Alexander Göbel sich davon einen Eindruck verschaffen können, von dieser besonderen Art von Schönheitskult und seinen unschönen Folgen, in Abidjan, der Hauptstadt der Elfenbeinküste.
Auf dem Markt von Trècheville, einem Stadtteil von Abidjan. Hinter den Gassen mit Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse beginnt das Geschäft mit der Schönheit. Friseursalons und Kosmetikbuden reihen sich hier aneinander. Frauen lassen sich Nägel lackieren und Haarteile aus Indien einflechten. Glattes Haar ist in Mode, nicht das krause afrikanische. Viele Frauen kaufen hier auch die sogenannten Bleaching-Cremes, die ihre Haut heller machen. Auch Angelis ist Stammkundin. Ihre Lieblingscreme gehört zu den Produkten, die das Gesundheitsministerium der Elfenbeinküste verboten hat, wegen der Inhaltsstoffe. Ich finde es eigentlich gut, dass die Cremes mit Hydrochinon verboten sind. Bei uns gibt es bald keine Frauen mehr, die noch ihren natürlichen Teint haben. Klar, wer von Natur aus heller ist, okay. Aber nachhelfen ist zu gefährlich. Und deshalb finde ich die Entscheidung der Regierung gut. Hydrochinon, das eigentlich zum Entwickeln im Fotolabor eingesetzt wird, zerstört nach und nach die Pigmente der dunklen Haut. Außerdem enthalten Bleaching-Produkte oft Quecksilber, Natronlauge, Steroide. Die Folgen sind katastrophal. Hautflecken, Verätzungen, offene, entzündete Wunden, Osteoporose, Leber- und Nierenschäden, sogar Krebs. Das Risiko sei der Preis für die Schönheit, sagt Gigi Nadesh, in der Hand eine Tüte mit Kosmetik. Wenn du helle Haut hast, dann hast du Erfolg. Dann klappt es mit dem Job und auch mit der Liebe. Unsere Männer wollen hellhäutige Frauen. Helle Haut bedeutet Schönheit. Und deswegen tun wir alles dafür. Obwohl die Gefahren bekannt sind, boomt das Geschäft mit den Aufhellern. Viele Frauen wollen so aussehen wie die Frauen in der westlichen Fernsehwerbung oder wie Halle Berry, Beyoncé oder Rihanna, Stars aus dem Film- und Musikgeschäft, deren Haut über die Jahre immer heller geworden ist. Und da die meisten Afrikanerinnen sich die teure Pigmentbehandlung der Promis nicht leisten können, greifen sie zu Cremes. Manchmal sogar zu selbstgemachten. Eine Paste, die in der Elfenbeinküste alle kennen, heißt Drei Tage vor der Hochzeit. Sie wird von fliegenden Händlern zusammengerührt und gilt als hochgiftig. Es sei höchste Zeit gewesen, das ganze Zeug endlich zu verbieten, sagt der Anwalt Patrice Guillot in Abidjan. Und er beteuert zumindest, es stimme nicht, dass afrikanische Männer alle auf hellhäutige Frauen stehen. Wenn wir ehrlich sind, lieben wir doch afrikanische Schönheit, wie sie ist. Viele Frauen, die ich hier sehe, sind mir fremd. Sie sehen mit ihrem künstlichen Teint krank aus, als würden sie hier gar nicht hingehören. Ich kann mit ihnen jedenfalls nichts anfangen. Ich finde es mutig, dass die Regierung diese Produkte nun verbietet, denn sie stellt sich gegen diejenigen, die das alles vermarkten und viel Geld damit machen. Aber es geht eben um Identität, um echte Schönheit und vor allem um die Gesundheit unserer Frauen und Mädchen. Dennoch, Black is beautiful, das glauben viele Frauen und auch Männer in Afrika noch immer nicht. Und deshalb scheinen Verbote allein nicht zu helfen. Zumal sie umgangen werden durch das Internet und durch Schmuggel aus den Nachbarstaaten.
Was Frauen in der Elfenbeinküste unternehmen, um ihre schwarze Haut heller zu machen und welchen Schaden sie ihrer Haut dadurch zufügen. Unser Korrespondent Alexander Göbel hat uns davon erzählt. Da stecken wir drin, die Haut. So heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Es gibt allerdings auch Haut, in der zunächst einmal niemand drin steckt, in der auch noch nie ein Mensch gesteckt hat. Denn Wissenschaftler sind inzwischen in der Lage, menschliche Haut im Labor herzustellen, sie zu züchten. Einer dieser Wissenschaftler ist Professor Günther Weindl, Pharmakologe am Institut für Pharmazie der Freien Universität Berlin. Guten Abend.
Guten Abend.
Was benötigen Sie, um im Labor menschliche Haut herzustellen?
Also wir benötigen letztendlich viele einzelne Komponenten, angefangen natürlich von Wissenschaftlern, die in der Lage sind, diese Versuche durchzuführen. Aber das ist sozusagen nur ein Teilaspekt. Der zweite Aspekt ist, wir benötigen entsprechendes Material, sprich Zellen, die wir beispielsweise aus Operationen als Abfallprodukt erhalten, die wir im Labor kultivieren, weiter kultivieren, vermehren und dann sozusagen wieder zusammenbauen. Und dafür benötigen wir im Wesentlichen nur noch Nährstoffe, Nährflüssigkeiten, damit die Zellen sich weiter vermehren. Die Ausbildung zu einer Haut letztendlich, das machen die Zellen fast alleine, sodass wir nur durch bestimmte Nährstoffe sie sozusagen anregen. Aber am Ende haben wir nach 1 bis 2 Wochen letztendlich aus den Ausgangsmaterialien dann ein fertiges, künstliches Hautstück in unserem Labor.
Und dieses Hautstück unterscheidet sich dann von seiner Struktur her in keiner Weise von der Haut, die wir alle auf uns tragen sozusagen. Ich habe gelesen, es gibt 20 verschiedene Zelltypen in der Haut. Die sind dann auch alle in der Haut drin, die Sie künstlich erzeugen?
Nein, so weit sind wir leider noch nicht. Also was wir können, die zwei wichtigsten, größten Gruppen, die Keratinozyten der obersten Hautschicht und die Fibroblasten in der unteren Hautschicht sehr gut simulieren, die sind auch enthalten. Und dann können wir noch einzelne Subtypen mit dazu nehmen. Aber es ist bisher noch keiner Gruppe gelungen, letztendlich alle bekannten Zelltypen in einem Hautstück einzubauen. Dafür reichen unsere sozusagen Kenntnisse auch der Interaktionen und so weiter noch nicht aus, sodass wir sozusagen nur ein vereinfachtes Hautstück letztendlich im Labor nachstellen können.
Das heißt also, dieses Hautstück reicht dann in Anführungsstrichen nur dafür aus, um wissenschaftliche Untersuchungen damit anzustellen, damit man dieselben Untersuchungen nicht bei Tieren durchführen muss. Aber es reicht nicht aus, um jetzt die Haut, die Sie dann hergestellt haben, auch im wahrsten Sinne des Wortes auf einen Menschen zu übertragen.
Letztendlich ist es für beide Anwendungen denkbar. Unser Fokus bei uns in der Gruppe liegt auf der ersten Version. Also wir wollen mit diesen Hautstücken letztendlich dazu beitragen, dass auch Tierversuche in der Forschung reduziert werden. Aber es gibt auch Ansätze, das wird auch schon durchgeführt, dass man künstlich erzeugte Hautstücke, die auch relativ simpel vom Aufbau her erstmal sind, beispielsweise bei Verbrennungsopfern anwendet. Diese künstlichen Hautstücke verwachsen dann mit der Zeit und werden dann sozusagen von anderen körpereigenen Zellen wieder besiedelt, sodass man wieder den halbwegs Ursprungszustand dann nach einer gewissen Zeit natürlich erreichen kann.
Das ist aber dann keine Haut, die man den Betreffenden selber entnommen hat. Das ist ja eigentlich so bisher das herkömmliche Verfahren, dass man, wenn jemand eine Verbrennung erlitten hat, dass man ihm dann an anderer Stelle Haut entnimmt und die dann verwendet für die verletzten Stellen, weil eine fremde Haut einfach nicht so kompatibel wäre. Wie lösen Sie denn das Problem, wenn Sie jetzt Haut nehmen, die Sie im Labor erzeugt haben, die ja nichts mit dem Menschen zu tun hat, dessen Verbrennungen Sie mit dieser Haut ja heilen wollen?
Also letztendlich kann man im Vorfeld abklären, ob bestimmte Unverträglichkeitsreaktionen auftreten, im Vergleich auch zu, wie man das bei Transfusionen beispielsweise macht oder Transplantationen. Und an sich gibt es diesen Ansatz noch nicht sehr lange, aber einige Firmen haben sich darauf spezialisiert. Natürlich müssen die entsprechenden Patienten auch vorher untersucht werden, ob sie potenziell gegen diese künstlich erzeugten Hautstücke, die von einem anderen Spender beispielsweise stammen, ohne Abstoßungsreaktion, sage ich mal, auch reagieren. Aber die Praxis hat gezeigt, dass es prinzipiell machbar ist und es wird letztendlich an ausgewählten Verbrennungsopfern, die halt einen großen Bereich an verbrannter Haut aufweisen, in Fällen auch durchgeführt.
Professor Günther Weindl, Pharmakologe am Institut für Pharmazie der Freien Universität Berlin, über die Züchtung menschlicher Haut im Labor. Vielen Dank. Kehren wir zurück zur Natur, zu der Haut, die uns von Geburt an gegeben ist und von der Georges Danton, die Titelfigur in dem Theaterstück Dantons Tod von Georg Büchner, eine sehr bodenständige Theorie hat.
Wir wissen wenig voneinander. Wir sind Dickhäuter. Wir strecken die Hände nacheinander aus, aber es ist vergebliche Mühe. Wir reiben nur das grobe Leder aneinander ab. Wir sind sehr einsam.
So sieht bzw. so fühlt das der Revolutionär Georges Danton. Aber dazu sollten wir nun einen Fachmann befragen, der sich mit Haptik befasst, also mit den Fähigkeiten unseres aktiven Tastsinns. Privatdozent Dr. Martin Grunwald, Psychologe, Leiter des Haptikforschungslabors der Universität Leipzig und Autor des Buches Homo Hapticus, warum wir ohne Tastsinn nicht leben können. Guten Abend.
Guten Abend auch.
Wir sind Dickhäuter und reiben nur das grobe Leder aneinander ab, sagt Danton bei Georg Büchner. Tut er sich und uns anderen Menschen damit Unrecht?
Naja, eigentlich ist das nicht ganz richtig. Denn also wenn wir Menschen uns wirklich nahe kommen, dann meint das eigentlich also auch im direkten physischen Sinne, dass wir uns nahe sind, also körperlichen Kontakt haben. Und dieser Zustand, also der körperlichen Nähe, der ist schon etwas Besonderes. Ja? Also ganz unabhängig von allen sexuellen Interessen und Aktivitäten ist die Körpernähe ein sehr vertrauter Zustand. Und insofern denke ich nicht, dass wir dann nur an der Oberfläche kratzen.
Dickhäuter, dieser Ausdruck deutet ja auf eine ziemliche Unempfindlichkeit hin, aber bei der Haut ist ja wohl das Gegenteil der Fall. Sie gilt als der unterschätzteste Sinnesapparat unseres Körpers. Wie funktioniert denn die Haut als Sinnesorgan?
Das ist ein sehr sensibles System, ne, mit sehr vielen und Millionen Rezeptoren, die in der Haut und im gesamten Bindegewebe verdrahtet sind mit dem Gehirn. Und diese Rezeptoren, die sprechen quasi auf allerfeinste Berührungs- und Verformungsreize an. Unsere kleinen fellartigen Haare, die sind da also so eine besondere Rezeptorstruktur. Und deswegen können wir zum Beispiel auch den Windhauch spüren, als ganz feine Verformung unserer Härchen, die quasi ja auf der ganzen Haut verteilt sind. 5 Millionen haben wir circa.
Und nur an den Handinnenflächen und an den Fußsohlen haben wir die nicht, aber ein extrem unterschätztes, aber extrem hochsensibles Sinnessystem.
Das Gefühl einer Berührung können wir auf zwei verschiedenen Wegen empfangen, nämlich taktil, dadurch, dass wir berührt werden, darüber haben wir schon gesprochen, und haptisch zum anderen, nämlich dadurch, dass wir selbst berühren. Letzteres tun wir in besonderem Maße mit unseren Fingerspitzen. Hat unsere Haut dort nochmal ganz besondere Eigenschaften?
Nun ja, die Finger sind ja ein sehr explorativ prominentes Organ. Sie sind sehr beweglich, ja. Und natürlich auch in den Fingerkuppen sind besonders viele Rezeptoren auch angesiedelt und ganz unterschiedlichster Art auch für unterschiedliche Reizqualitäten, wie wir es nennen. Aber die Fingerkuppen sind nicht der sensorische Höhepunkt. Also wir sind viel sensibler im Mund und im Genitalbereich, also dort, wo überall Körperöffnungen sind. Dort sind wir also auch sehr sensibel, was taktil und auch haptisch-explorative Tätigkeiten angeht. Aber wir können zufrieden sein, unsere Fingerkuppen sind ausreichend im Mikrometerbereich sensibel.
Was empfinden wir denn eigentlich stärker, wenn wir auf unserer Haut berührt werden oder wenn wir selbst Haut berühren?
Das ist eine gute Frage. Die taktilen Berührungssensibilitäten, insbesondere zum Beispiel im Gesichtsbereich, also das sind Mikrogramm, wir haben das mal ausprobiert, also wenn Sie einen Flügel von einer Fliege nehmen und den sozusagen auf die Gesichtshaut herunterfallen lassen aus 10 Zentimetern Höhe, dann können wir diesen Berührungsreiz wahrnehmen. Also das ist kaum noch messbar. Ja? Insofern denke ich, ist die taktile Berührung in bestimmten Körperbereichen die empfindlichere, aber auch die haptische Wahrnehmung, die löst im Bereich von einem Mikrometer auf. Das heißt also, wenn wir Oberflächen ertasten, wo Erhebungen sind, die nur einen Mikrometer hoch sind, dann können wir das erfühlen und das ist nur mit dem Mikroskop sichtbar zu machen.
Um zu zeigen, wie wichtig offenbar unser Sinn für Berührungen ist, haben Sie ja unter anderem Tests mit Magersüchtigen durchgeführt, die sich selbst visuell als dick wahrgenommen haben und denen Sie daraufhin verordnet haben, dreimal am Tag einen Neoprenanzug zu tragen. Was kam denn dabei heraus?
Nun, die Personen, die wir damit konfrontiert und untersucht haben, haben darauf sehr positiv reagiert. Hier geht es darum, diese Fehlverdrahtung im Gehirn, also das Gehirn verarbeitet die Körperreize falsch und es kommt sozusagen zu einer falschen Körperwahrnehmung. Die Patienten erleben ihren Körper als etwas Dickes, Fettes, Aufgedunsenes, obwohl sie ja vollständig abgemagert sind. Und durch diese zweite Haut, das ist quasi der Neoprenanzug, diese zweite Haut hilft also dem Gehirn, die richtigen Körperdimensionen wieder zu erkennen und sich nach und nach an das reale, ja, Körperdimensionen sozusagen anzupassen. Das ist eine Möglichkeit.
Ist unser Sinn für Berührung, unser Tastsinn also besonders zuverlässig und ist auch deshalb die Haut als Sinnesorgan nicht zu unterschätzen?
Der ist sehr zuverlässig. Also die Täuschungsqualitäten, die sind in anderen Sinnesmodalitäten deutlich höher. Das hat man also auch sehr gut untersucht. Wir können uns auf den Tastsinn eigentlich sehr gut verlassen. Nur in wenigen krankhaften Ausnahmefällen ist das Tastsinnesystem gestört. Und wenn der Tastsinn gestört ist, dann hat man wirklich ein Problem. Also das ist dann auch lebensbedrohlich.
Privatdozent Dr. Martin Grunwald, Psychologe, Leiter des Haptik-Forschungslabors der Universität Leipzig und Autor des Buches Homo Hapticus, warum wir ohne Tastsinn nicht leben können. Vielen Dank. Da stecken wir drin, die Haut. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.
Sie hörten eine Wiederholung aus diesem Jahr.